Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
So, ja genau, den Button drücken. Die üblichen Verdächtigen kommen aus Tomorrowland. Und ich versuche mal wieder zusammenzufassen, was da eigentlich passiert. Wir haben eine gewitzte junge Frau, ist ziemlich rebellisch, die verhindern will, dass die NASA eine der Raketenrampen abbaut und einen tollen Ingenieur als Papa hat. Und dann gelangt sie in den Besitz eines Buttons, eines Knopfes. Und wenn sie den berührt, sieht sie eine Stadt in der Zukunft, die ganz toll aussieht. Und hat die Hoffnung, dass sie in diese Stadt reinkommen kann. Und dazu muss sie erstmal Frank treffen, der so ist wie sie, oder zumindest früher mal so war wie sie, von George Clooney gespielt. Und die junge Dame, Kathy, wird von Britt Robertson gespielt. Sehr schön, weil Jennifer Lawrence 8 bis 10 Jahre zu alt gewesen ist für die Rolle. Und thank God, Britt Robertson sieht genauso aus und spielt doch genauso. Sehr schön. Also, jetzt frage ich mal rum, wie er so angekommen ist. Tom.
Ja, ich fand das ein sehr nettes Filmchen mit dem naiven Charme der Zeit, die da auch am Anfang eine Rolle spielt, so ein bisschen die 60er Jahre, die da anklingen. Aber mehr als nett fand ich ihn auch nett, denn es gibt für mich ein paar ganz große Ärgernisse. Aber ich möchte erstmal, bevor ich schon anfange abzulästern, vielleicht nochmal weitergehen an den Andreas.
Ein typischer Disney-Film. Ist es ein Spoiler zu sagen, dass ein Disney-Film gut ausgeht? Gut, also ein typischer...
Kein Spoiler.
Es ist kein Spoiler, gut. Also ein typischer Disney-Film, du kannst alles erreichen, wenn du nur genügend Ideen, genügend Power, wenn du nur genügend dran glaubst. Der amerikanische Traum ist wieder auferstanden.
Die 130 Minuten kommen eigentlich nur in den Minuten lang vor, wo irgendjemand eine Ansprache hält, oder? Also zumindest war das mein Eindruck.
Vollkommen zu Recht, ja. Ich fand den Film sehr gut. Mir hat er sehr gut gefallen, habe ich gut unterhalten gefühlt. Tolle Special Effects.
Und wie Katharina schon festgestellt hat, mehrere Kleinstädte an Menschen, die gerechnet und gerechnet und gerechnet haben, damit wir das auch alles sehen, was wir da sehen.
Also ich bin noch völlig unter Endorphin und Adrenalin. Also Wahnsinn, was wir da an 2,5 Stunden an Umdrehungen und an Kalorien gekriegt haben, beziehungsweise ohne Kalorien im Endeffekt, ohne Drogen, ohne Alkohol. Wow, frag mich bitte nicht nach der Handlung, okay?
Hendrik, ich frag dich nach der Handlung.
Regie war Daniel Düsentrieb, ne? Oder habe ich das richtig? Also ein quietschbuntes, pädagogisch differenziertes, wie von Walt Disney gewohnt, Märchen mit SF-Elementen, also absolut nichts, was irgendwie mit Science Fiction zu tun hat. Ja, 60er Jahre, Flair, also da packt man wieder diesen etwas abgenudelten Begriff des Sense of Wonder aus, der da sehr, sehr überinszeniert wird. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob er bei mir alle Knöpfe richtig gedrückt hat. Aber mir sind zumindest diese 130 Minuten auch nur in diesen Momenten, in denen es wirklich sehr deutlich pädagogisch wurde, lang geworden. Und ansonsten habe ich die Show genossen.
Also die beste Phase hatte ich, als ich ihn so als Kinderfilm empfunden habe, so die erste Hälfte etwa. Ich hatte den Eindruck, am Ende löst er nicht mehr das ein, was er vorne verspricht. Katharina.
Also ich finde dafür, dass es wirklich so ein langer Film ist und der eigentlich nur 3 Figuren hat, die auch keine Entwicklung und nichts machen, sondern am Anfang uns vorgestellt werden und dann ganz genau so bleiben, 2 Stunden lang, muss man sich mit denen auch nicht weiter beschäftigen. Die sehen alle 3 hinreißend aus und machen ihre Sache sicher auch gut, aber der Film lebt tatsächlich von der Animation und vom Effekt. Und das ist wirklich eine Augenweide. Das ist ganz bezaubernd. Also bis hin zum Abspann, zum gezeichneten Abspann, der einfach nochmal einen draufsetzt und nochmal eine andere Ästhetik entwickelt und nochmal wundervoll ist. Also das ist einfach eine Augenweide, dieses ganze Moralin-Zeugs. Ja, das ist ja in 2 Sätzen zusammengefasst. Dafür braucht man jetzt nicht 2 Stunden Film zu drehen. Das glauben wir ihm, dass er das ganz gut gemeint hat, aber das Entscheidende ist, wie wunderbar gut es gemacht ist.
Also von außen betrachtet, finde ich, sieht er schon wahnsinnig gut aus. Und es gibt auch so Sachen, die kann man so ganz toll genießen, sich so in den 13-Jährigen in einem selbst versetzen, die Szene, als sie in einem Nerd-Kurs Comic-Superhelden-Science-Fiction-Laden. Es kommt dann zu einer Auseinandersetzung und alles, was jemals der Alarm im Weltall, Star Wars, Star Trek, alles Mögliche ist in diesem Raum zu sehen und fällt durcheinander. Also das sind so 10 Minuten, um die Nerds glücklich zu machen, fand ich total großartig. Und da gibt es noch mehr so Szenen. Aber das ist alles außen, was so fantastisch funktioniert, inklusive der Schauspieler. Aber innen, fand ich, war es dann doch deutlich weniger unter dieser quietschbunten Hochglanzpolitur.
Ja, so eine pathetische Mogelpackung ein bisschen. Da wird viel Zuckerwatte drumherum gerührt. Aber das, was du gerade schon kritisiert hast, also dieser Pathos und hier, der Andreas hat es auch gesagt, dieses, es wird immer gut ausgehen, wenn man nur fest genug dran glaubt und genügend Einfälle hat, das ist sehr stark ausgemehrt und hat mich vor allem am Anfang auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich mich denn auf den visuellen Zauber einlassen konnte. Da hätte ich kräftig gestrichen, wenn ich die Chance zum Schneiden gehabt hätte. Also ich finde auch, dass es in den wesentlichen Rollen sehr charmant und zauberhaft besetzt ist. Hugh Laurie finde ich aber eine krasse Fehlbesetzung, weil auch diese Figur sie kriegt vom Drehbuch auch gar keine Chance, sich irgendwie als nuancierter Bösewicht zu präsentieren und ist von daher am Ende auch nicht wirklich der Kontrahent. Da fängt es dann an mit den logischen Löchern, da gibt es noch einige mehr.
Er ist auch einfach zu schmusig, oder? Um sich einen Bösewicht zu gönnen.
Einfach. Die sind, also mit den Figuren wird gar nicht gearbeitet. Das ist ein bisschen schade, das ist ein verschenktes Potenzial.
Aquachrom-Figuren, ne? Sie leuchten, aber es ist irgendwie nichts Wirkliches dahinter. Die sind
eigentlich eingefügt, ne? Hat man das Gefühl, die Figuren. Weil ihnen eingefallen ist, sie brauchen auch noch jemanden, der die Sätze spricht, ja.
Aber Kinder, darum ging es doch gar nicht. Es ging um diese fantastischen Technikwelten und um die Übergänge dazwischen. Das ist mir so aufgefallen. Wir kennen ja alle aus den 60er Jahren diese Zukunftsfantasien mit den Raketen und den fliegenden Autos und in diesen schwebenden Autobahnen und sowas alles. Das haben die genommen und haben es erst adaptiert und dann aufgenommen in die Zukunft transformiert. Das fand ich fantastisch. Dann wieder ein Rücksprung ins späte 19. Jahrhundert mit irgendwelcher Raketentechnik.
Und das
Wahnsinn,
dann
super.
In Paris spielen zu lassen, das war doch genial.
Unglaublich, ja, darum ging es doch. Ja. Ich bin hin und weg.
Also optisch war Paris der Höhepunkt, ja, weil wir dann im Steampunk schwelgen können und dann noch ein paar. Da werden dann 4 Charaktere so weit reduziert, dass man sie gar nicht mehr spricht.
Dass sie sich gar nicht mehr bewegen.
Also ja. Dafür, dass es aber in dem Film letztlich darum geht, Ideen zu haben, geht dem Film am Ende aber das Pulver aus, ja. Da fehlen dann die Ideen. Ja? Und was der Film möchte, also vielleicht sollten wir hier jetzt den Spoiler-Alarm machen.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Es geht ja letztlich darum, ob wir, die wir die Erde und das ganze Leben hier an die Wand fahren, eigentlich noch den Mut und den Optimismus aufbringen, um eine schönere Zukunft hinzukriegen, als sie sich momentan abzeichnet, mit allen möglichen Gründen, die Richtung Weltuntergang deuten momentan. Und das hat der Film, also man kriegt es ja auch ein paar Mal gesagt so und so nach der Hälfte dachte ich mir, ja, das könnt ihr mir jetzt noch lange erzählen. Ich weiß aber, dass wir alle drauf gehen. Es gibt so eine Szene, wo die Lehrer das den Kindern schon indoktrinieren. Ja, es wird alles untergehen und die Klimakatastrophe und ja.
Das ist sehr, sehr gelungen, gehört zu den sehr, aber damit hätte man es bewenden lassen können, weil die Botschaft war ja wohl so klar, wie man sie klarer nicht, außer vielleicht in einen Disney-Film transportieren kann. Und da ist es dann einfach so, wenn der erwachsene Zuschauer nicht auch mitgenommen wird, und da habe ich mich so ein bisschen leider alleingelassen gefühlt, dann wird es etwas dünnflüssig mit der Zeit. Ja.
Der Film hat aber dann nicht mehr dagegen zu halten, als das, was in den 60er Jahren schon da war. Und das ist eigentlich das Problem.
Aber was erwartet man eigentlich von einem Disney-Film? Ich fand das gut rübergebracht. Leute, passt auf, nehmt es selber in die Hand. Ihr habt noch die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn da auch nur 5 Ami-Kinder rausgehen und versuchen, die Welt zu retten, hat er sein Ziel erreicht.
Das ist jetzt der pädagogische Ansatz, den wir da 10 Minuten lang diskutieren können. Ich glaube, das lassen wir.
Bambis Mutter lebt.
Okay, Andreas ist offensichtlich erfolgreich indoktriniert.
Du musst dich nur dreimal drehen, dann bist du wieder in Kansas, oder wie war das? Ne?
no place like home.
Aber es ist tatsächlich so, da wo er märchenhaft sein will und wo er das entsprechend dann umsetzt, da ist er mit seiner Bildergewalt auch einfach ein Riesenspaß. Mir tut es nur leid, dass er nicht noch ein kleines bisschen mehr Gas so auf der Geschichtsebene gegeben hätte oder auf der Charakterebene, weil das wäre natürlich besonders geil, wenn du einen Film hast, der so unglaublich gut aussieht und dir dann auch noch für deinen Kopf ein bisschen was gibt. Das vielleicht mehr als nur ein paar amerikanische 14-Jährige noch beeindruckt, aber gut. Und Andreas. Okay, wollen wir schon Punkte geben? Wir fangen mit dir an, Tom.
Ich habe keine Einwendung. Für mich war die Optik auf jeden Fall 5 Punkte wert. Und ja, und damit würde ich auch sagen, es ist eben gut. Gut unterhaltene 5 Punkte, ja.
Ja, da schließe ich mich an. 5 Punkte, ein ganz netter Kinoabend. Muss man nicht unbedingt im Kino sehen, geht bestimmt auch auf jedem anderen Medium. Also von daher, ja, 5 Punkte.
Ich gebe ihm 6 für die gute Unterhaltung.
Naja, also es war die größt vorstellbare Praline. Innen drin war es ein bisschen hohl, aber 8 Punkte sind drin.
Brad Bird ist ja so ein bisschen der Johann Lafer, der Regisseur. Im Zweifelsfall immer noch mal ein bisschen, einfach ein Töpfchen Sahne rein und dann wird das schon.
Ja, man muss dazu sagen, hat ja Ratatouille gemacht, Regie geführt.
Das merkt man auch, aber es hat halt trotzdem diesen Charme nicht. Ne? Und also ich gebe ihm für die Optik, gebe ich ihm entspannte 7-8, für die Geschichte leider nur 3-4, da bin ich bei 6.
Also ich fand jetzt auch die Optik, die hat meine ganze Bewunderung, das sind 7 und dann gibt es natürlich noch einen extra Punkt für George Clooney, weil er einfach wunderschön ist.
Ja, gut.
Das kannst du ja fürs Brit-Mädchen.
Genau, ich gebe einen extra Punkt für Britt Robertson und für das unglaubliche Äußere des Films und komme dann auch auf 6 zufriedene Punkte. Dankeschön. Achso, ja. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons und ihr könnt ihn überall einbauen, wo ihr wollt, wenn ihr kein kommerzielles Blog oder so seid. Viel Spaß.